Mit Demenz leben und das Leben genießen, das ist der vierte Teil unserer Serie über das Leben mit Demenz in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horeb. Und dazu begrüßt sie Gabi Fröhlich. Ich glaube, ich werde dement. Das ist fast so etwas wie ein flotter Spruch. Aber in Wirklichkeit ist Demenz für viele Menschen ein echtes Angstthema. Jeder zweite Deutsche fürchtet laut Umfragen eines Tages an Demenz zu erkranken. Viele haben Angst vor dem Kontrollverlust und auch davor, ihrer Umwelt zur Last zu fallen. 1,5 Millionen Menschen sind in Deutschland an Demenz erkrankt. Das klingt zwar wie eine hohe Zahl, aber es zeigt auch, dass die meisten Männer und Frauen in unseren Breiten alt werden ohne jede Demenz. Dennoch ist Demenz ein Thema in einer zunehmend alternden Gesellschaft. Und so haben wir in der Lebenshilfe-Sendung eine ganze Serie über das Leben mit Demenz gestartet, gemeinsam mit der Ärztin Ursula Sotong. Sie leitet bei den Maltesern in Köln die Fachstelle Demenz und hat auch persönlich einige Erfahrungen in der Begleitung von Menschen mit Demenz. Herzlich willkommen, Frau Dr. Sotong.
Ja, guten Morgen.
Frau Dr. Sotong, wir haben aus den früheren Sendungen vor allem gelernt, Demenz, das ist nicht das Ende. Das Leben verändert sich, keine Frage. Aber oft ist es eine Frage des Blickwinkels und der guten Organisation, ob das Leben mit Demenz für den Betroffenen, aber auch für die Angehörigen zu einer großen Last wird oder weniger. Kann man das in etwa so zusammenfassen?
Ja, das klingt schon mal ganz gut. Wobei, also ich glaube, wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass für alle Beteiligten das schon ein langer Weg ist, der auch viel mit viel Leiden verbunden ist. Ne?
Also eine Herausforderung bleibt es.
Ja, es bleibt immer eine Herausforderung. Vor allem auch deswegen, weil zum einen das ja ein Krankheitsbild ist, von dem wir wissen, dass es nicht besser wird. Also dass wir nicht auf Heilung hoffen können. Und das andere, glaube ich, was auch eine große Rolle spielt, ist die Tatsache, dass wir nicht wissen, wie lange es dauert. Wir wissen ja, dass zum Beispiel bei der Alzheimer-Demenz wir nach der Diagnose von einer Lebenserwartung noch von bis zu 10 Jahren ausgehen. Und das ist natürlich ein langer Zeitraum, den man auch nicht so ohne weiteres übersehen kann.
Und wo ständig auch immer neue Entwicklungen da sind.
Genau.
Es bleibt nicht immer gleich.
Genau.
Also eigentlich stellt ein Leben mit Demenz, beziehungsweise vor allem an der Seite auch eines Demenzkranken, auch fast so etwas wie die ganze Lebensphilosophie einer Familie auf den Kopf. Es kommt da auf einmal auf ganz andere Dinge an als die, die wir so im Schwung des vollen Lebens im Blick haben. Was müssen wir jetzt dann, wenn es plötzlich Demenz auftaucht in unserem näheren Umfeld, neu in den Blick bekommen?
Also ich denke, das Erste ist, das predige ich ja wirklich unentwegt, dass wir sicher sind, dass es eine Demenz ist. Also wenn jemand erzählt, da hat jemand eine Demenz, ist meine Frage immer, wer hat das diagnostiziert? Ist es eine Demenz oder ist es eigentlich eine Veränderung durch irgendwas anderes, was auch wieder vorbeigehen kann? Das Zweite ist dann, je nachdem, ob es jetzt ein Angehöriger ist oder ein Bekannter, dass wir das Thema nicht unter den Teppich kehren, sondern sagen, das ist jetzt so. Und was bedeutet das? Kann jemand alleine bleiben? Braucht er Unterstützung? Brauche ich Unterstützung als Angehörige oder als Freund oder wie auch immer? Und dann auch mit Menschen ins Gespräch kommen, die etwas davon verstehen. Es gibt ja mittlerweile genügend Anlaufstellen. Wir haben ja zum Beispiel auch hier in Köln bei uns Maltesern eine offene Angehörigen-Sprechstunde, wo aber auch jeder andere hinkommen kann und sich dann damit auseinandersetzen, was kann jetzt alles passieren, was muss passieren. Weil genauso wie jeder Mensch einmalig ist, ist dieser Mensch auch in seiner Demenzerkrankung einmalig. Und das können wir nicht so nach dem Schnittmuster lösen. Also Demenz heißt A, B, C, sondern Demenz heißt, was brauchst du jetzt, wie bist du zurecht, wie alt bist du, was machst du noch gerne, wo lebst du, wer unterstützt dich, wen kannst du erreichen, wenn es notwendig ist und solche Dinge mehr.
Also es ist ganz individuell und Sie sagen aber auch, man kann das Leben mit Demenz durchaus genießen oder man kann Momente in diesem Leben wirklich auch voll genießen. Das ist das Thema, das wir jetzt ans Ende unserer Serie vor allem gestellt haben. Und auch da gibt es, wir berufen uns immer wieder auch da, wir schauen da auch immer wieder in das Buch, das Sie bei den Maltesern herausgegeben haben, eine Schrift mit Demenz leben, den Alltag gestalten, Trias Verlag erschienen, herausgegeben von den Maltesern in Deutschland. Und da ist auch das letzte Kapitel eben das, wo es darum geht, wie können wir das Leben noch genießen, wenn wir einen Demenzangehörigen im Haus haben oder auch als Demenzkranker selber. Das erscheint ja oft den Leuten, wenn sie die Diagnose bekommen, erst einmal schier unmöglich.
Ja, natürlich scheint das unmöglich, weil sich vorzustellen, ich bin eine Kranke und kann das genießen oder jemand hat Pflegebedarf, ich kann das genießen, klingt ein bisschen abstrus. Nur ist es so, wir hatten ja gestern hier über Köln schwere Unwetter. Ich bin selber nach Hause gefahren und dreimal in einen dicken Hagelschauer gekommen. Dann sitzt man im Auto und denkt, das hast dir gerade noch gefehlt. Aber wir hatten in den letzten Wochen sehr wenig Wasser und für unseren Garten war das super. Unsere Wiese ist grün und ich stand also auf unserer Terrasse, die auch sehr nass geworden ist, weil durch den Sturm ist auch alles pitschenass geworden, auch die Auflagen auf den Stühlen. Und das ist immer eine Frage des Blickwinkels. Ich hätte jetzt sagen können, alles nass, so viel Arbeit, oder zu sagen, wie wunderbar ist jetzt meine Wiese. Die ist, hat also wirklich spontan die Farbe von braun nach grün gewechselt. Und das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes, wirklich die positiven Seiten zu sehen, egal, überhaupt im Leben, und sich zu fragen, was ist gut? Was ist gut? Eine Geschichte, die mir so in den Kopf kommt, und ich glaube, die ist auch im Buch, eine Frau, die Frikadellen also nicht als Delikatesse gesehen hat und auch diese Frikadellen nur für ihre Familie immer gemacht hat, isst im Alter in ihrer Demenzerkrankung jeden Nachmittag in der Cafeteria eine Frikadelle mit Ketchup, Senf und Brötchen. Und in der Reihenfolge erst die Frikadelle, dann mit dem Löffel den Ketchup, dann mit dem Löffel den Senf und dann das Brötchen. Jetzt würden wir anfangen, uns zu überlegen, warum hat sie diese Reihenfolge, hat sie ein Trauma, wie kann man sie motivieren, den Kuchen zu essen. Eigentlich ist das alles ganz schrecklich. Oder aber, dann sagt der Schwiegersohn, ist doch wunderbar, jetzt genießt sie jeden Nachmittag ihren Frikadellenkuchen. Das hat sie auch 2 Jahre lang durchgehalten. Ja, also das auch wirklich zu sehen, die hat es genossen. Die hat, warum auch immer in dieser Reihenfolge, das ist halt so. Aber sie hat davor gesessen und sich jeden Nachmittag in der Cafeteria diese Frikadelle in der Konstellation ausgesucht. Mhm. Und dann als Familie nicht zu denken, ja, aber eigentlich hat die noch nie Frikadellen gemacht und das ist vielleicht ungesund. Und hier im Rheinland gibt es ja so Witze, warum braucht sie noch ein Brötchen? Da sind ja mindestens 2 in der Frikadelle drin. Und sie merken, wenn ich das erzähle, dann wird das Ganze schon so negativ. Oder zu sagen, ja gut, also zurzeit gibt es bei uns jeden Nachmittag Frikadellenkuchen. Und entscheidend ist ja nicht, wie wir das bewerten, sondern entscheidend ist, diesen Menschen zu sehen, der strahlend mit Genuss diesen Frikadellenkuchen isst. Und ich denke, das Schwierigste für uns ist wirklich, uns von unseren Erwartungen zu lösen. Aber das geht uns immer im Leben. Das ist ja nicht eine Frage, ob jemand eine Demenzerkrankung hat, sondern zu sagen, Mensch, also das ist etwas, das tut diesem anderen gut, das genießt, das ist ein wunderbarer Moment, ein wunderbarer Augenblick und den gönnen wir uns jetzt. Ich meine, die Tränenmomente kommen von alleine, aber wir wissen ja auch, dass wir im Grunde genommen in unserem Leben uns hinterher an diesen Glücksmomenten immer wieder festmachen können und sagen, es war doch vorhin so schön und morgen wird das bestimmt auch wieder schön. Ja. Also es ist, glaube ich, das ist schon fast philosophisch, ne? Aber die Vergangenheit können wir sowieso nicht verändern. Die Zukunft, die ist uns unbekannt. Was wir machen können, wir können nur jeden Moment, der uns beschieden wird, annehmen, so wie er ist, und dann sagen, da gibt es bestimmt was Gutes dabei.
Das heißt, mit der Demenzkrankheit lernen wir auch ein bisschen wieder so in die Gegenwart zu kommen und vielleicht auch mal unsere Urteile und Vorurteile beiseite zu schieben, statt zu sagen, das macht man so oder das macht man eben so nicht.
Genau.
Zu sagen, genau. So genießt jetzt der andere das und so freuen wir uns einfach miteinander dran.
Ja, und dann auch sich zu fragen, wer hat denn verboten, nachmittags eine Frikadelle zu essen? Also auch sich zu hinterfragen, ne, wir nehmen so viele Dinge als selbstverständlich hin, aber man kann es doch auch anders machen. Oder wenn jemand am Fenster sitzt, ich erinnere mich, meine eigene Großmutter hat die letzten Jahre mit großem Genuss morgens, wir haben an einer Hauptverkehrsstraße gewohnt, am Fenster gesessen und auf die Straße geschaut, was da so passiert. Und wenn eine ihrer Freundinnen vorbeigehen, hat die gewinkt. Und damit die nicht so sich die Ellbogen durchdrückte, bekam sie noch ein kleines Kissen von unserer Mutter und hatte am Fenster gesessen. Ich habe als junge Enkelin immer gedacht, meine Güte, ne, sowas Blödes, da möchtest du nicht alt werden. Aber darum geht's ja gar nicht. Sie hat in ihrem Alter an diesem Leben Anteil genommen, auf ihre Weise. Und dieses sich zu überlegen, jeder hat seine Weise und seine Genussmomente, die können ganz unterschiedlich sein. Und das schenke ich jetzt dem anderen. Ich denke, dass wir, die wir Demenzkranke begleiten, das auch oft nicht so als Pflicht sehen sollten, sondern wirklich, das ist jetzt ein Geschenk. Es gibt doch nichts Schöneres, als einen genussvollen Moment gemeinsam zu erleben.
Das ist so, das heißt, es geht darum, auch gut zu beobachten und zu gucken, wo, was genießt der Kranke, woran hat er Freude und dann diese Momente auch gezielt zu suchen oder die zu ermöglichen?
Ja, also wenn jemand gerne im Garten immer gegärtnert hat, und eigentlich auch gar nicht mehr sich bücken kann, weil Demenzkranke sind ja oft relativ alt, oder ich denke, jemand stürzt hin, und dann zu sagen, ich baue jetzt diesen demenzkranken Menschen ein Hochbeet. Ja, also ich setze so einen Kasten möglicherweise auf eine kleine Bank und lass diesen Menschen da werkeln. Das muss jetzt nicht alles hinterher gerade sein. Das kann sich auch jeden Tag verändern. Aber ich gönne diesem Moment das Werkeln. Also ich habe vor vielen Jahren in Schweden erlebt, wie ein Mann mit einer Frontallappendemenz, mit einer wirklich sehr großen auch Persönlichkeitsstörung ganz isoliert gelebt hat in einer Einrichtung, was für alle Beteiligten ganz furchtbar war, aber er wollte keine Kontakte mehr haben und hatte eine Möglichkeit, da in einen Garten zu gehen, von seinem Zimmer ebenerdig, und diesen Garten zu bearbeiten, sommers wie winters. Also seine Pflegenden haben ihn dann morgens gut angezogen. Er wollte auch keine Möbel groß um sich haben, und er hat diesen Garten beackert. Manchmal hat er ihn tagelang umgegraben. Und dann ist es ja wie immer, dann bringen die Vögel den Samen, dann wächst da was. Dann hat er das Ganze umsortiert. Und was ich als ungeheure Großzügigkeit erlebt habe, dass eben diese Mitarbeiter der Einrichtung und die Einrichtungsleitung ihm diesen seinen Garten gelassen hat. Also nicht so, da muss jetzt links Tulpen, rechts Rosen, da hinten der Lavendel. Im Grunde genommen ist in diesem Garten in den 2 Jahren, wo er da gelebt hat, nichts gewachsen als das, was die Natur hineingeweht hat. Aber der war ungeheuer glücklich in diesem Garten. Und ich meine, natürlich wollen wir auch unseren eigenen Garten haben, der nach unseren Vorstellungen aussieht. Also die Genussmomente betreffen ja die Erkrankten wie die Angehörigen. Und dann ist Fantasie gefragt, was kann ich tun, damit der eine seinen Garten hat und der andere seinen Garten. Mit einem Hochbeet, mit einem eingezäunten Garten, wo jemand immer wieder hingeführt wird. Das ist ganz unterschiedlich. Und ich glaube, dass also wir auch in unserer Fantasie wieder angeregt werden, dieses Leben, was ja gerade im Alter auch sehr regelmäßig verläuft, auch wieder zu hinterfragen und zu sagen, was könnte man denn jetzt regeln, damit es dir und mir gut geht? Dir und mir, das finde ich so wesentlich bei der Geschichte.
Das heißt, man muss sich aber, wenn man selber auch Momente der Ruhe genießen will oder auch das vielleicht einfach mal nötig hat, dann selber schauen. Man kann nicht erwarten, dass der Demenzkranke sich dann mit darum sorgt.
Nee, der ist, also ich sag mal, mein Erleben ist schon, dass auch Menschen mit einer Demenzerkrankung realisieren, wenn es einem anderen Menschen nicht gut geht. Also ich habe eine Situation erlebt, wo in dem Demenzwohnbereich, wo es einer Frau schon sehr schlecht ging, die ist auch ein paar Wochen später gestorben und die bettlägerig wurde, und wo die anderen Bewohner, alle mit einer Demenzerkrankung, immer wieder gucken gingen, wie es ihr geht, und sich an das Bett gesetzt haben. Die haben es nicht verbalisieren können, aber die haben gesessen und auch Ruhe gehalten. Also von daher ist das, was wir unter Bewusstsein verstehen, da. Und wir können aber nicht sagen, du bleib jetzt mal eine Stunde alleine sitzen, ich komme gleich wieder. Das funktioniert nicht, weil diese Information in diesem erkrankten Gehirnareal nicht mehr verarbeitet werden kann. Und dann ist halt die Frage, wir haben heute ganz viele Angebote, dass wenn ich sage, ich würde gerne mal nachmittags mich mit Freunden treffen, ob ich gucke, ob es einen Besuchdienst gibt oder jemand, bei uns gibt es ja das Café Malta, für ein paar Stunden ins Café Malta geht. Oder aber wenn ich noch berufstätig bin, sage, es gibt ja auch Tageseinrichtungen, auch bei einer beginnenden Demenz. Wir haben ja auch in München so eine, in Bottrop oder woanders, zu sagen, da fühlt mein Angehöriger sich gut, da ist er voll dabei und ich kann dann weiter arbeiten gehen oder ich kann mich um meine Familie kümmern. Also ich denke, es hat immer beide Aspekte und wir haben nicht umsonst immer die Situation, dass wenn die Demenzkranken in der Familie versorgt werden, dass oft die Angehörigen darüber krank werden, weil sie zum einen sich selber vernachlässigen und nicht zum Arzt zum Beispiel gehen und auf der anderen Seite auch sich nicht um ihr eigenes Seelenheil kümmern. Ne? Also die eigene Seele muss ja auch gesund bleiben und dazu gehören auch für das eigene Leben Erholungsmomente, Genussmomente und Kontakt zu Freunden. Also was wir oft erleben, ist, dass nicht nur der Demenzkranke immer mehr isoliert ist, sondern dass auch die Familie immer mehr vereinsamt, weil natürlich dann die Freunde erleben, ja, die Mutter ist in der Pflegeeinrichtung und jeden freien Moment ist die Tochter in der Einrichtung, die brauchst du gar nicht einzuladen. Oder ja, wenn du da hinkommst abends und willst noch mal ein bisschen erzählen, dann hat die jeden Abend Stress, ihren Schwiegervater ins Bett zu bekommen. Oder wir haben jetzt schon so oft versucht, die mit ins Konzert zu nehmen, dann haben die immer niemanden, der bei dem Onkel bleiben kann. Da brauchst du gar nicht mehr anzurufen. Das ist eine ganz langsame Entwicklung, wo auch oft die Angehörigen sich nicht trauen, ihren demenzkranken Angehörigen einem anderen anzuvertrauen. Das ist ja so eine Teufelsspirale, weil möglicherweise der vielleicht das nicht so gut kann, wie ich mir das vorstelle. Und dann eben den Schritt nicht machen zu sagen, so, da gibt's andere Leute, die wollen mir helfen, die wollen mich unterstützen. Ich mache mir die Mühe zu erklären, was braucht jetzt mein Vater abends. Und das üben wir gemeinsam und dann kann ich abends zum Sport gehen, in den Chor gehen, Pfarrgemeinderat oder was auch immer. Das ist ein ungeheurer Kraftakt. Das ist nicht so einfach. Ich weiß das schon. Aber das gibt den Angehörigen auch wieder Kraft, weil das sind ihre Genussmomente, gibt ihnen wieder Kraft für die Zeit, wo sie dann in der Pflege befasst sind. Und das ist ja eine Frage nicht nur von 3 Wochen, sondern von einer langen Zeit, wo es dann wichtig ist zu sagen, ich kümmere mich gerne um denjenigen, der mich braucht, aber ich kümmere mich auch gerne um mich selber. Und ich habe auch oft erlebt, dass dann also ältere Ehepaare, wenn die dann selber schon um die 70 sind und versorgen Menschen von über 90, dass die auch nochmal in eine neue Konfliktschiene kommen, weil dann der eine oder der andere Partner sagt, hör mal, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Wir wollten jetzt mal endlich Zeit füreinander haben. Jetzt fressen uns nicht unsere Kinder und Enkel auf, sondern jetzt haben wir die Eltern, die Schwiegereltern, die Verwandten. Und da gibt es ja auch also wirklich das Moment, wo man sagen muss, ihr seid auch füreinander verantwortlich. Also Sie sehen, es ist ein ungeheuer komplexes Geschehen. Und dann kann man wieder nur sagen, ja, gucken Sie, wo Sie Beratung finden, wo Sie Hilfe finden, wo Sie Entlastung finden, damit Sie selber nicht untergehen.
Also Schritt 1 in eine Beratung, um zu gucken, sich dort beraten zu lassen, welche Hilfen gibt es überhaupt, wo kann ich nachfragen?
Genau. Und es ist ja heute.
Um die Überlastung zu vermeiden.
Genau, es gibt Besuchsdienste, es gibt ja sogar mittlerweile Angebote für abends, wenn man eben selber mal hingehen will. Es gibt zum Teil Dienste fürs Wochenende. Also es gibt ja wirklich alles. Und dann auch zu sagen, ich gehe jetzt diesen Schritt. Also es gibt natürlich so Momente wie am Anfang der Diagnose, viele schämen sich, so einen Angehörigen zu haben, wobei das wird langsam besser, weil wir immer öfter über das Krankheitsbild Demenz reden. Dann dieser Schock und dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen und ja, wir kriegen das doch hin, das haben wir ja immer hingekriegt. Man kann sich ja selber überfordern. Und dann eben, ich muss vielleicht eine fremde Person in die eigenen 4 Wände lassen. Das ist ja auch nochmal ein Moment. Ja, da kommt jemand zu mir in meine Wohnung, wenn ich abends oder nachmittags rausgehe. Und dann der Stress, wie muss ich meine Wohnung aufräumen? Das ist ja ein Phänomen für Frauen, damit ich jemanden Fremden in meine Wohnung lassen kann. Also man muss schon viele Dinge nochmal hinter sich lassen, um dann diese für sich selber diese innere Großzügigkeit auch zu entwickeln, zu sagen, komm, das ist jetzt mein Abend, das ist mein Nachmittag. Und wenn dann die Wäsche schmutzig im Bad noch liegt, dann liegt die eben da. Das ist jetzt halt der Fall. Jetzt bin ich dran. Oder auch eben zu sagen, ja, wir haben von der Nacht, da ist manches ins Bett gegangen, noch so viel, wir wollten eigentlich mit meiner Mutter heute Nachmittag in den Park gehen. Ich muss jetzt Wäsche waschen und dann zu sagen, nee, da kann ich heute Abend waschen, morgen, wir gehen jetzt in den Park. Ich finde dieses Bild, was ja so oft missinterpretiert wird von Maria und Martha im Neuen Testament, ne? Wo die eine sich abstrampelt, um Jesus zu bewirten und die andere bei ihm sitzt und immer zuhört. Und dann ärgert man sich natürlich, wenn man selber jemand ist, der sich um alles kümmert, wenn der Jesus sagt, ja, aber die hat sich jetzt Zeit genommen. Und dann sagte mal jemand vor 2 Jahren, ein kanadischer Priester zu mir, es kommt immer darauf an, dass man in der einen Hand die Martha hat und in der anderen Hand die Maria und dass man das in der Balance bringt. Also dass man das eine tut und das andere nicht lässt. Und ich glaube, das ist eine gute Vorstellung, also seine Dinge gut zu machen, aber dann auch die Zeit zu nehmen, hinzuhören und nichts zu tun, weil objektiv tut die Maria ja nichts, die hört nur Jesus zu. Aber das auch als die Zeit als Auszeit zu nehmen, um dann wieder die Marthas zu sein. Und ich, in der Beratung setze ich jetzt oft dieses Bild ein, also beides immer zu sein, weil wenn ich nur Martha bin, dann hört keiner Jesus zu und wenn ich nur Maria bin, dann kocht auch keiner für Jesus. Also das hat ja immer 2 Aspekte.
Das ist dann die Haltung, auch verändert sich dann vielleicht auch aus der heraus, man dann wieder Martha sein kann, nicht genau. Indem man dann überhaupt erst wieder diese Zeit hatte, auf das Wesentliche hinzuhören. Ich denke, an der Stelle können wir eine kurze Pause mit Musik machen und unsere Hörerinnen und Hörer einladen, sich an dieser Sendung zu beteiligen, mit Demenz leben und das Leben genießen. Sie haben zum Thema Demenz wirklich eine Fachfrau hier bei uns zu Gast in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb, Dr. Ursula Sotong. Sie leitet die Fachstelle Demenz bei den Maltesern in Köln, ist Leiterin. Genau, sie leitet die Fachstelle dort und hat selbst viel Erfahrung im Umgang mit Demenz, hat auch eine eigene Ausbildung gemacht in Schweden, richtig?
Wo ja, genau.
Nochmal um ein neues Herangehen an die Demenzkrankheit geht. Also wenn Sie anrufen möchten, mit ihr sprechen möchten, 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung, 089 517 008 008. In der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb geht es um Demenz. Es ist der 4. Teil einer Serie über das Leben mit Demenz. Heute geht es um das Leben genießen. Der 4. und letzte Teil. Unser Gast ist Frau Dr. Ursula Sotong. Sie leitet die Fachstelle Demenz bei den Maltesern in Köln und sie hat eine Ausbildung zur Silvia Hemmet-Trainerin gemacht. Silvia Hemmet ist eine Stiftung, die von der schwedischen Königin Silvia ins Leben gerufen wurde unter dem Eindruck der Demenzerkrankung ihrer eigenen Mutter. Das ist nochmal, vielleicht sagen Sie, Frau Dr. Sotong, nochmal ganz kurz, was ist da der Ansatz, der neue Ansatz, der da gelehrt wird?
Also wir haben ja schon seit 30 Jahren in Deutschland das sogenannte Palliativ-Care-Versorgungskonzept. Das bezieht sich nur eigentlich auf Tumorpatienten. Wir haben ja gesehen damals, dass die, also nicht nur bei den Maltesern, sondern insgesamt, das ist ja ausgeweitet worden jetzt nochmal im letzten Jahr durch die Bundesregierung. Und wir haben gesehen bei diesen Tumorpatienten, dass sie in der letzten Phase, wenn die Tumorerkrankung nicht mehr heilbar ist, aber so etwas wie Lebensqualität auch brauchen. Und die Symptome, die mit der Tumorerkrankung in Zusammenhang stehen, dass wir eben diese Symptome therapieren. Schmerzen, Verdauungsstörung oder was auch immer. Und dass wir das nur können, wenn wir die Angehörigen einbeziehen und auch wirklich diesen erkrankten Menschen ernst nehmen und ins Team einbeziehen und miteinander im Gespräch bleiben. Und als die Mutter der schwedischen Königin an Alzheimer erkrankte, hat die damals Professor Beck-Fries hinzugezogen. Das war die erste Palliativmedizinerin Schwedens. Und die hat gesagt, eine Demenzerkrankung ist ja vergleichbar einer Tumorerkrankung, nur die palliative Phase. Also wir haben ja bei Tumorpatienten oft die Situation, dass sie erstmal geheilt sind und dann vielleicht später nochmal wieder erkranken. Aber dass diese Phase, wo wir in keine Remission kommen, sehr lange anhält. Aber es ist auch nichts anderes. Wir haben eine unheilbare Erkrankung, wo die Beschwerden, die mit der Erkrankung in Zusammenhang sind, zunehmen, wo die Angehörigen belastet sind, aber andererseits auch diejenigen sind, die diese Menschen besorgen. Und wir müssen als Team zusammenarbeiten, damit für alle Lebensqualität entstehen kann. Also drüber steht Lebensqualität und der kranke Mensch erklärt den anderen, was er braucht. Also nicht wir sind die Experten für die Demenz und den kranken Menschen, sondern der erkrankte Mensch zeigt uns, was er braucht und wir müssen lernen, hinzuhören, um damit auch leben zu können. Und das ist eigentlich das Zentrale dieses Ansatzes in Schweden. Es gibt mittlerweile im angloamerikanischen Raum mehr auch Umsetzungskonzepte, Palliative Care in der Arbeit mit demenzkranken Menschen. Aber die Schweden waren eben damals die Ersten. Und wir haben gesehen, dass im Grunde genommen das die zentrale Frage ist, wie können wir für diese Menschen Lebensqualität bis zum Schluss erhalten, in den Augenblicken, in denen sie also auch diese Lebensqualität suchen und brauchen. Und die Angehörigen immer inklusive denken. Das Ganze ruht so auf einem ethischen Grundsockel. Und da geht es immer um die Frage, was ist der Mensch? Also der Mensch als Person. Und dieser Mensch ist immer intakt. Also sagen wir mal, wenn man aus der christlichen Religion kommt, dann ist ja die Vorstellung, jeder Mensch ist Person, das heißt, ist so wie er ist gedacht und von Gott gewollt und ist von daher auch derjenige, der mit seiner eigenen Würde ausgestattet ist, unabhängig davon, ob er nun intelligent oder nicht intelligent ist, Pflegefall ins Bett macht, nicht reden kann oder das doch kann, sondern wir sind immer intakte Wesen, die aber einer unterschiedlichen Unterstützung durch die Umwelt brauchen. Und unser Auftrag, also wenn wir Nächstenliebe mal wirklich durchdeklinieren, ist, dass die mehr Fähigkeiten haben, den Auftrag haben, die zu unterstützen, die weniger Fähigkeiten haben. Mhm. Und die Sylvia Hammett Stiftung hat schon sehr früh immer gesagt, wir gucken nicht auf das, was nicht mehr geht, sondern wir gucken auf das, was geht, was vorhanden ist. Das ist ja heute in der S3-Leitlinie Demenzen auch für in der Medizin in Deutschland zur ausbuchstabiert. Wenn jemand sich schwer tut zu sprechen, heißt das noch lange nicht, dass diese Person ihr Butterbrot nicht selber schmieren kann oder nicht alleine in den Garten gehen kann. Und wir haben ja die Situation ganz lange gehabt, das ändert sich Gott sei Dank, dass wenn die Demenzdiagnose fiel, diese Person nichts mehr machen durfte, weil alle dachten, ja Demenz, jetzt geht nichts mehr. Dieser Mensch ist eh vergesslich, der versteht nichts, der kann nicht, den setzen wir jetzt mal irgendwo hin und passen auf, dass nichts schief geht. Und in unserer Arbeit sind wir jetzt so unterwegs, dass wir sagen, das geht auch anders. Und ich habe gerade erlebt, wir haben Demenzpatienten versorgt und kam im Rollstuhl und ich habe dann gesagt, da wollte jemand den umsetzen. Dann habe ich gesagt, sag mal, frag doch mal die Angehörigen, warum dieser Mensch im Rollstuhl sitzt. Und dann kam als Antwort, ja, eigentlich kann er noch stehen und laufen, aber keine großen Strecken, da ermüdet er und er fällt uns hin. Und wenn wir halt größere Strecken zu überwinden haben, dann kommt er in den Rollstuhl. Dann habe ich gesagt, okay, weil die Botschaft ist, wir müssen diesen Mann nicht aus dem Rollstuhl heben, sondern der kann alleine aufstehen und er kann auch laufen, wenn er angeleitet ist. Dann hat er aber nicht verstanden, als wir ihn gebeten haben, aufzustehen, weil er eben Sprachverständnis verloren hat. Und dann haben wir ihm das vorgemacht und hat er wunderbar mitgearbeitet. Und das Gleiche war dann eben auch, dann stand auf seinem Pflegezettel, brauchst Butterbrot so oder so. Und wir haben uns gesagt, wir versuchen mal, was passiert, wenn wir ihn an den Frühstückstisch setzen und abwarten, was dann sich so tut. Und am nächsten Morgen haben wir ihn dann hingesetzt und hat das die ganze Zeit beobachtet. Und dann hat er sich ein Brot genommen und ein Messer und sich etwas abenteuerlich die Butter auf diesem Brot verteilt. Aber ich meine, das ist ja meine Frage der persönlichen Vorstellung, ob die Kanten gut eingehalten werden müssen und die Butter auch auf den Teller gehen darf. Aber jedenfalls konnte dieser Mann sich alleine sein Brot schmieren, die Marmelade drauf tun und es schneiden und essen. Und wir wissen heute, das ist so relevant. Ne? Wenn er halt keine langen Strecken mehr laufen kann, heißt das ja nicht, dass der keine kurzen Strecken laufen kann. Wenn das mit dem Frühstück länger dauert, was ja manchmal nervig ist für Angehörige, heißt das aber nicht, dass er das Essen angereicht bekommen muss, sondern dass er das immer noch selber kann. Und die Herausforderung für mich als Tochter ist zum Beispiel dann zu sagen, gut, also mein Vater braucht halt mehr Zeit, Und dann gucke ich morgens, dann setze ich ihn eher an den Frühstückstisch und setze mich dazu und lese meine Zeitung. Ne, müssen wir halt ein bisschen eher aufstehen, aber dann kann er das alleine. Und der Clou bei der Geschichte ist, wir wissen, dass wenn wir den demenzkranken Menschen nicht die Chance geben, das, was da ist, zu nutzen, dann geht das verloren und dann können wir das nicht wieder zurückholen und die Demenz wird beschleunigt. Also wir, im Grunde genommen, in dem Moment, wo wir zu viel tun, haben wir Arbeit und der andere verschlechtert sich. Also im Grunde genommen zwei schlechte Botschaften.
Es geht vielleicht auch grundsätzlich für ältere Menschen insgesamt nicht, denke ich mal, dass das nicht, das ist eine, vielleicht eine Weisheit, die für alle gelten kann auch.
Ja, die hilft allen weiter, aber sagen wir mal, jemand ohne, wie sagen meine Töchter, mit ohne Demenz, kann dann trotzdem nach einer Woche sein Brot immer noch selber schmieren. Mhm. Ja? Während diese Kompetenzen, diese Fähigkeiten in der Demenz echt verloren gehen. Und weil in der Demenz neues Lernen nicht mehr möglich ist, kann es uns passieren, dass das dann ganz weg ist. Und dieses, ich sag mal, wenn man selber Kinder großzieht, ne, wenn die dann eines Tages selber ihr Brot nehmen können oder ja, also wenn die in der Lage sind, für die Familie die Suppe zu verteilen, dieser Stolz, der ihnen auch das Selbstbewusstsein gibt, der ist auch genauso relevant im Alter, auch bei Demenz. Ich kann noch selber etwas tun und ich werde gebraucht oder ich werde für mich selber gebraucht. Das gibt den Menschen auch Selbstbewusstsein und Würde und hilft auch im Umgang. Wir werden oft erleben, dass wenn jemand was selber machen will und dann gehen die anderen dazwischen, weil sie denken, oh, der hat eine Demenz, der kriegt halt nicht so gut hin, das dauert so lange. Und dann wird dieser Mensch ungeduldig und zum Teil aggressiv. Und dann sagen die, ja, das ist die Persönlichkeitsveränderung und das ist die Aggressivität der Demenz. Das hat weder was mit Persönlichkeitsveränderung noch mit der Aggressivität der Demenz zu tun, sondern hat da was mit zu tun, dass ich dem anderen keine Chance gebe, dass ich für ihn übergriffig werde und die Möglichkeiten, sich zu wehren, halt rückläufig sind. Der kann ja nicht sagen, hör mal, ich möchte das nicht, lass das bitte, ich kann das alleine. Und hat vielleicht diese Sprachmuster nicht mehr. Unwirsch reagieren halt. Und wird dann sauer, ja, oder geht weg. Oder geht ins Bett oder stellt sich tot. Ne? Also wir müssen verstehen, dass viele Verhaltensweisen, von denen wir glauben, das wäre die Demenz, das sind Reaktionsmuster bedingt durch die Verarmung der Möglichkeiten des Menschen. Aber das ist unser eigenes Verhalten, was oft solche Muster provoziert. Und da sind wir natürlich gefragt, ich habe neulich eine Frau am Telefon gehabt, die mir dann erzählte, dass ihr Mann mit ihr immer so ungeduldig wird und sie die Vorstellung hat, das muss so gehen und wenn sie ihn korrigiert, dann wollen sie spazieren gehen, dann geht gar nichts mehr. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was passiert denn dann? Ja, der ist doch immer so gerne spazieren gegangen und dann finde ich zu der Hose, weiß ich nicht, zu der braunen Hose passt halt eher eine blaue Strickjacke als eine schwarze und dann sage ich dem, zieh die aus und zieh die blaue an, dann kriegen wir uns so in die Haare. Hier sage ich, und dann, ja, da gehen wir nicht spazieren. Dann wird er bockig und dann kriege ich den nicht aus der Wohnung. Ich sag mal, wenn dieser Mann keine Demenz hätte, würde er vielleicht denken, ach, ich will jetzt meine Frau nicht verärgern, die hat sich so viel Mühe mit der Wäsche gegeben, finde das zwar blöd, dass ich diese Jacke anziehen soll, aber ich mache das. Diese Überlegung ist in der Demenz nicht mehr möglich. Und dann will er also genauso wie, ich sag mal, wie ohne Demenzerkrankung diese Jacke anziehen und will das aber jetzt durchsetzen. Und dann entsteht ein Konflikt. Und dann haben wir die Situation und dann sind wir bei unseren Genussmomenten, dann kommen beide nicht zum Spaziergang. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, was würde denn passieren, wenn die Strickjacke die falsche Farbe hätte? Da war eine lange Pause und dann hat sie gesagt, ja, vielleicht würden die Nachbarn denken, ich sorge mich nicht genug. Ja, ich sage, und was hilft Ihnen das, wenn die Nachbarn so denken? Ja, sagt sie gar nichts. Vielleicht würden die Nachbarn mit ihrem Mann spazieren gehen? Nein. Ja, ich sage, und was hilft Ihnen das jetzt, wenn Sie in diesen Konflikt reingehen? Gar nichts. Ich meine, was anderes ist es, wenn es halt in Strömen regnet und er keinen Regenschirm oder keine Regenjacke nimmt und krank wird. Das ist eine andere Ebene. Aber wir haben ja oft im Vorfeld schon diese Konfliktsituation. Und ich kann mich gut erinnern, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, in einer Sprechstunde, wo eine Familie kam mit dem demenzkranken Vater. Und der kommt ins Sprechzimmer und ich sehe den und die Familie total gestresst, ne? Und er hat eine Pyjamahose an und ein wunderschönes Oberhemd und ein Jackett und so alte Sandalen, ganz stolz. Und sie merken an den Blicken und an Blicken zu mir und zu der Kleidung und zu ihm, wie die Familie versucht, sich bei mir für die Kleidung zu entschuldigen. Und der Pyjama sah auch gar nicht so schrecklich aus, die Hose, ne? Und dann, als ich dann sagte, das finde ich ja toll, dass Sie sich für mich heute Morgen so schick gemacht haben. Dann hat der Patient mich angestrahlt, die Familie war erleichtert und dann war der ganze Konflikt raus. Mhm. Ja, und wir konnten miteinander reden. Und das ist natürlich, ich habe ja selber mit meiner demenzkranken Mutter viel erlebt, das ist ein Lernprozess. Vielleicht muss man beim nächsten Mal einfach, wenn wir vorhaben, dass der mit einer anderen Hose marschiert, eine andere Regelung finden. Wenn er in der Dusche ist, die Pyjama-Hose wegtun und ihm die andere Hose aufs Bett legen, dann zieht er eben die andere Hose an. Und ich habe nachher nicht die große Debatte, wie wir die eine Hose aus und die andere wieder anbekommen. Ja, das sind ja die Konfliktschienen. Mhm, ja. Und das sind so Punkte, die im Alltag das Leben so wahnsinnig schwer machen.
Das heißt, da, wenn man dann genießen will, dann wird das oft durch so etwas ausgebremst. Wir haben inzwischen einige Hörer, die warten in der Leitung 089 517 008 008. Das ist die Nummer und ich begrüße Frau Meersmann als Erste, die uns erst Friedberg anruft. Grüß Sie, Frau Meersmann.
Guten Tag. Ich habe jetzt sehr gerne und sehr lange noch zugehört, wie Sie das alles ausbreiten, Frau Sutong. Ich lebe alleine, ich bin nicht dement, aber ich bin inzwischen zeitlich behindert, sodass ich nicht mehr so schnell kann und habe selbst in der einen Hand die Martha und in der anderen Hand die Maria, wie Sie vorhin so schön sagten. Mhm. Dass ich mich also entscheide, was mache ich an Hausarbeit, was mache ich, gehe ich raus, nehme Kontakt, nehme an einer Sitzung oder einem Chor und so weiter teil. Außerdem dieses Bestimmen fängt auch schon im Kleinkindalter an. Darunter leide ich noch sehr, dass ich als Kind bestimmt worden bin. Mir fallen heute noch Entscheidungen schwer. Es gilt also fürs ganze Leben. Es gilt nicht nur für die Demenz, es gilt für einen selber, es gilt für die Kindererziehung oder die Erziehung von den Eltern zu den Kindern oder wie man sich selber verhält, ist mir eine saubere Wohnung wichtiger, als wenn ich mal in die frische Luft komme und Leute treffe.
Genau. Hm.
Ja, danke Frau Meersmann für Ihren Anruf.
Und ich danke für die Ausbreitungen und für die interessanten Darstellungen der
Ich drück Ihnen die Daumen, dass Maria und Martha in einer guten Balance auch bleiben. Ne? Das ist ja immer wieder eine Herausforderung.
Mhm. Ja, danke für Ihren Anruf, Frau Meersmann. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Genau, wir hören Frau Dr. Sutong, das bestätigt Frau Meersmann. Das sind eigentlich so Lebensweisheiten, die in der Demenz natürlich besondere Ausformungen nochmal haben im Umgang mit Demenz. Aber trotzdem geht es darum, was ist mir eigentlich wesentlich wichtig? Ist mir das Glück dieses Menschen in dem Moment wichtiger oder wie die Nachbarn gucken? Also, oder ist es mir wichtiger, dass wir jetzt gemeinsam diesen Augenblick genießen, so wie es geht, oder das, was die Umwelt davon hält, ob wir jetzt Frikadellen zum Kaffeezeit essen? Also, das heißt, da sind schon auch sehr grundlegende Wahrheiten oder auch Lebensweisheiten drin, auf die dann vielleicht der Umgang mit Demenz uns nochmal neu stoßen kann. Jetzt begrüße ich Frau Wolf, die uns aus Limburg anruft. Guten Tag, Frau Wolf. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass ich nochmal diese Sendung hören kann, den Teil. Und ich würde gerne diese Lebensqualität meines Mannes erhalten. Ich hatte ihn zu Hause und vor einem Jahr konnte er nicht mehr laufen. Lewy-Body-Demenz.
Oh ja.
Und ist er am Auge operiert, sodass er jetzt die Räumlichkeit nicht mehr sehen kann. Das ist nicht richtig geworden. Hatte vorher als jugendlicher Mann eine Hirnquetschung und hat eine Zyste an der Seite, was angeblich nichts Sonderbares bewirken würde. Aber hier hat das Telefon geklingelt und ich wollte ihn schnell bis zum Bett kriegen. Und der stand starr und ich drehe ihn noch und kriege ihn auch aufs Bett und habe mir mein Knie da, also ich habe mir wehgetan und habe dann gesagt, ja, jetzt kann ich mich mit dir ins Bett legen, wollte dann aufstehen und fiel dann hin. So dass ich ihn dann abgeben musste in ein Pflegeheim und ich rede immer von Qualität, die erhalten bleiben soll, frische Luft und dass er noch kaut mit seiner Vollprothese, hatte den Kiefermark wirklich ganz schlimm entzündet, sodass ihm alle Zähne frühzeitig gezogen werden mussten. Das ist jetzt 20 Jahre her. Und jetzt will ich ihm die Lebensqualität erhalten, dass er Vollkost essen kann. Und ich war eine Woche krank und dann war die Prothese hielt nicht mehr und die wollten kleben und das darf für den Kiefer nicht sein. Also die Demenz ist einfach so, dass er sich, was er sagt, verstehen sie nicht. Und er war, hieß dann, er wäre aggressiv, er hätte hinter denen herlaufen wollen. Dabei läuft er jetzt schon nicht mehr und steht nicht mehr. Und vorher im Dezember ist er noch mit mir zur Kirche gegangen und ums Haus gegangen. Mhm. So gut hatte ich ihn zum Laufen bekommen, obwohl ich ihn sterbend im Januar heimbekommen hatte letztes Jahr. Und jetzt ist das Laufen vorbei. Ich habe die Sachen sind liegen geblieben für Krankengymnastik und jetzt war der Krankengymnast da. Wir haben uns am Montag so gequält. Nachmittags, er kriegt dieses Quetiapin, 25 Milligramm und das mal scheinbar dreimal am Tag und er schläft ja schon ein, wenn er es gegessen hat. Das sind so Erschöpfungen, der hält ja gar nicht länger als 5 Minuten, dann döst er schon wieder weg und trotzdem kriegt er das. Also ich fühle mich so im Stich gelassen mit der Lebensqualität, die ich ihm erhalten möchte. Und dann sagen sie, er war aggressiv, gleich am Anfang wieder in die Psychiatrie eingewiesen, weil er aggressiv wäre. Ich habe gesagt, überlegen Sie doch mal, was war. Und er darf doch mal irgendwo mit den Händen schütteln und was schimpfen, weil er sie ihn auch nicht verstehen oder weil er was will. Dann haben sie ihn hingestellt, Hose runtergerissen und Schaum rein, der schrie. Dann hat er auch teilweise 3 Wortsätze zusammengekriegt. Dann hat er geschrien, ich will das nicht. Mama, Mama. Und ich war sowas von fertig. Und ich habe einfach, ich merke einfach, wenn ich hinkomme und von denen noch eingefeindet werde, das Personal feindet mich an. Ich bin für die auch ein Störfall mittlerweile. Und ich möchte überhaupt nicht mehr. Ich möchte nur noch unsichtbar am liebsten da durchhuschen und meinem Mann ein bisschen beistehen und dann nix wie wieder ab, weil ich selber fix und fertig bin. Mhm. Es macht mich so fertig, dass ich das ist mal in die Nieren richtig gegangen, natürlich auch mit sehr viel Schwitzen und allem. Ich bin voll Schweiß und wenn dann ein bisschen zu, kriegt man natürlich auch irgendwas. Aber ich habe noch etwas.
65 ist er. 65?
Ich auch, ja. Und also ich habe aber etwas Tröstliches, was ich Ihnen gerne vorlesen wollte, was ich gefunden habe. Nicht behandelt als Fall, gar als Störfall, reibungslose Abläufe oder als ärgerliche Trübung eines Wunschbildes vom Menschen. Das Recht, ich selbst zu sein und zu bleiben bis ans Ende. Leben, das mir bedeutet, als kostendeckend versorgt sein Lebenssinn, der weiterreicht, als das, wozu ich nützlich bin. Ebenbild des lebendigen, verborgenen Gottes, auch wenn die Kräfte nachlassen und wenn der Geist sich verdunkelt und in sich zurückzieht, auch dann, gerade dann. Ich merke nur, dass ich selber jetzt mittlerweile vergesse. Ich habe gesagt, ich glaube, ich bin selber dement.
Nee, das sind sie nicht.
Das sagte dann, also, nein, wäre ich nicht. Ne? Aber ich weiß einfach mir nicht richtig zu helfen. Ich habe hier keine.
Also es ist ja jetzt sehr schwierig, am Telefon aus der Entfernung das aufzuarbeiten. Aber ich sage immer, das eine ist, die Situation in einem Pflegeheim ist schwierig. Und eine Lewy-Body-Demenz ist natürlich im Verlauf auch schwierig. Ist schwierig so. Wo wohnen Sie?
In Limburg.
In Limburg. Wissen Sie was? Es gibt in Limburg von den Maltesern eine Beratung.
Ja, da war ich hingegangen und da schrie er auf der Rampe. Ja. Ich will nicht hier rein, weil er Angst hatte von den Geschichten mit Rampen und Abtransportieren und er hat im Bahnhof.
Nee, das meine ich jetzt nicht. Vielleicht können Sie mit den Maltesern nochmal gucken, wo die Ihnen helfen können. Und das andere ist, also Medikamente, das macht der Hausarzt, nehmen sich die Zeit mit dem
das
Hausarzt.
Das war der Neurologe.
Ja, aber es gibt doch einen Hausarzt dazu.
Ja, der Hausarzt ist auch mittlerweile, sehen alles scheinbar, sie sind beide in Urlaub und sehen alles.
Okay, aber die kommen ja aus dem Urlaub zurück. Nehmen Sie sich die Zeit, reden Sie mit dem Hausarzt, das würde ich machen. Und eines, also egal wie es sonst läuft, wenn Sie zu Ihrem Mann kommen und sind bei Ihrem Mann,
ja.
Ne, das ist was ganz Wichtiges für ihn. Und ich kann ihre
Sitzung so gegen die spielen aus, wenn die Blumen kommen, dann heißt ja. Der Mann bringt doch Blumen, oder? Ja. Und alles mit du und
aber passen Sie auf, Sie haben 2 Möglichkeiten, sich mit der Situation auseinanderzusetzen und mit der zu leben oder ihren Mann woanders unterzubringen. Wenn ihr Mann in dieser Einrichtung bleibt,
so schwer wie das ist, aber was für ihren Mann entscheidend ist, wenn sie dann zu ihm kommen, dass sie bei ihm sind und sich von allen anderen Dingen frei machen. Der spürt, dass sie da sind, der freut sich, dass sie da sind. Der Ärger, den sie haben, und das ist ja nicht, Angehörige haben öfter so Erlebnisse, das ist das eine. Aber wenn sie zu ihrem Mann kommen, dann sagen sie, lieben Gott, jetzt hilf mir, dass ich das hinkriege. Und dann nehmen sie die Zeit mit ihrem Mann. Und wenn der dann im Bett ist, dann eben im Bett, dass sie für sich einen Ruhepunkt finden mit ihrem Mann. Sonst werden sie noch unglücklicher.
Ja.
Und dann reden Sie mal mit Ihrem Hausarzt, eine Prothese, die locker ist. Es gibt Zahnärzte, die
ich
machen...
Ich war ja beim Zahnarzt, Sie haben gesagt, was sollen Sie so machen? Ich habe dann mit Wasser trinken lassen und dann haftet sie wieder. Ne? Die darf nicht so viel rausgenommen werden und dann vor allen Dingen nur putzen und wieder rein. Soll die, weil sich der Kiefer ja auch so verändert.
Genau, aber Sie sehen ja, Sie haben schon ganz viele Wege gefunden. Es ist für Sie schwer, aber nehmen Sie das mit. Wenn Sie zu Ihrem Mann gehen, dann lassen Sie alles vor der Tür, auf dem Flur und nehmen sich die Zeit mit ihrem Mann.
Dann laufen die anderen rein, die machen die Tür auf, die kommen bei meinem Mann aufs Klo und gehen an die Schubladen und
aber dann
trotzdem
besprechen
haben die höchste Qualität.
Sie, wissen wir was, dann besprechen Sie mit der Wohnbereichsleitung, dass Sie sagen, wenn ich komme, die Stunde möchte ich mit meinem Mann haben. Nicht die Frage, was Sie kritisieren, sondern sagen Sie, mir ist ein großes Anliegen, ich möchte mit meinem Mann diese Zeit haben. Der Konflikt ist, ich kann mir das gut vorstellen, die fühlen sich dann von Ihnen kritisiert und dann geht das
genau.
Hin
und genau. Die rivalisieren einfach,
ja,
ne?
Genau.
Anstatt
und
zu sehen, dass man eine gemeinsame Lösung sucht.
Aber dann sagen Sie denen, aber dann sagen Sie denen, ich sehe Ihre Anstrengung und Ihr Bemühen, aber ich möchte doch, ich habe einen großen Wunsch. Lassen Sie uns das zeitlich so abstimmen, auch Ihre Qualitätsgeschichten, dass wenn ich da bin, ich mit meinem Mann die Zeit habe. Mhm. Versuchen Sie das. Und wenn Sie bei Ihrem Mann sitzen und die kommen rein, dann sagen Sie, lieber Gott, gib mir einen Schleier, ich gucke weg. Holen sich die Kraft. Gucken Sie auch
das
nur
ist,
auf
das war, wie ich ständig sage. Ich sage, lieber Gott, gib mir die Kraft, dass ich jetzt ruhig bleibe. Lieber Gott, gib mir die Kraft. Und dann merke ich einfach, ich muss raus und weg, weil wieder die dumme Diskussion von Essen, irgendwas rundum. Und sie lassen einfach, ich habe gestern dann gefragt, ob man ihn rausfahren, einfach an die Luft setzen darf, wo die sogar die Einzäunung ist. Nein, dann laufen die anderen auch raus. Also es sind...
Herr Wolf, vielleicht kann man doch nochmal auch, weil das dann jetzt der speziell konkrete Fall auch ist, die Frage einfach, ob Sie nicht doch mal in die Beratungsstelle ohne Ihren Mann gehen können. Für Sie ist die Rampe ja kein
mein
Problem.
Mann kann ja nicht mehr mit.
Genau, dass das Sie einfach, dass Sie einfach mal in die Beratungsstelle der Malteser gehen, nicht? Und sich da nochmal gucken, ob Sie da noch für Ihre persönliche Situation einfach nochmal Rat holen.
Ich würde gerne mal einen Ausdruck vielleicht von dem Krankheitsverlauf, den neuesten Stand, ob man mir den mal zuschicken könnte.
Wissen Sie was, das können Ihnen die Malteser sagen. Das kann man auch nachlesen. Ich sage Ihnen nochmal, Lewy-Body-Demenz ist eine spezielle Form, die relativ schnell verläuft, was Sie ja auch erleben. Nicht so wie die Alzheimer-Demenz. Oft fängt das an mit Halluzinationen und auch Irritationen im Schlaf-Wach-Rhythmus. Aber das ist jetzt im Moment für Sie gar nicht entscheidend. Für Sie ist entscheidend, Ihr Mann wird immer schlechter. Sie wollen die Zeit mit ihm haben. Sie wollen ihm was Gutes tun. Und es gibt einen Konflikt zwischen Ihnen und den Leuten, die Ihren Mann versorgen. Und das ist ja das, was Sie quält. Sie haben eine andere Vorstellung und andere Erwartungen, als die Leute in der Einrichtung haben. Und der Punkt ist, die Kraft zu finden, in Ruhe zu klären. Oder eben auch zu gucken, wenn sie gar nicht zusammenkommen, ob eine andere Einrichtung für ihren Mann die bessere ist.
Machen für den armen Mann. Man kann ihn nicht wie eine Ware hin und her schieben.
Ja, aber Sie können das System nicht verändern. Das ist das Problem.
Ich glaube, Frau Wolf, wir müssen es jetzt dabei belassen. Einfach vielleicht tatsächlich doch nochmal der Tipp, nochmal alleine zu der Beratungsstelle zu gehen und zu gucken, wie in Ihrem konkreten Fall eine Lösung gefunden werden kann. Wir spüren ja selber, dass sie das sehr aufwühlt. Und das wird leider jetzt nicht einfach am Telefon so leicht zu klären sein. Ich denke, da geht es in einem ausführlichen Beratungsgespräch einfach noch besser zu schauen, ist ein Wechsel besser oder nicht besser und wie können Sie die Zeit mit Ihrem Mann einfach noch genug nutzen. Aber das denke ich, müssen Sie wirklich dann in einer ausführlichen Beratung klären. Vielen Dank, Frau Wolf, für Ihren Anruf. Alles Gute, Gottes Segen für Sie und Ihren Mann. Und Ich begrüße jetzt Frau Heimlich, die uns aus Trendelburg anruft. Grüß Sie, Frau Heinrich.
Ja.
Wo liegt
denn
Trendelburg? Ganz kurz.
Ja. Das ist in Nordhessen.
Ach so.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe sozusagen, also ich höre öfter Radio Horeb, aber ich habe jetzt zu diesem Thema zufällig reingeschaltet. Und ich habe eine Frage wegen meiner Mutter, mit der ich jetzt schon öfter beim Arzt war, beim Hausarzt und auch beim Neurologen, weil sie, also sie ist 85 und ungefähr seit 2 Jahren nimmt das zu, dass sie vergesslich ist und klagt, ich vergesse ja alles, ich muss alles aufschreiben, die Uhrzeit, wann du mich abholen willst und ich bilde mir ein, ich hätte abends alle Türen zugeschlossen, dann gucke ich nochmal und dann sind sie doch auf, also sind einige doch auf oder eine ist auf, steht sogar auf. Oder ich habe am nächsten Tag weiß ich nicht mehr, dass ich gestern mir ja noch Essen übrig hatte, Mittagessen für den heutigen Tag. Und solche Sachen, also manches, das kommt mir so vor wie selbst bei mir, was ich mir auch alles aufschreiben muss. Und dann sage ich, naja, vieles, was du vergisst, das erinnert mich, dass ich das auch vergesse, ja. Dass ich vergesslicher werde, wie das halt früher mal war. Aber sie hat unheimliche Angst, Demenz zu bekommen, weil ihre Cousine und ihre Tante das auch hatten.
Frau Heimlich, vielleicht können nur kurz der Hinweis, es ging auch in der Sendung über die Diagnose, die Demenz ging es in der ersten Sendung dieser Reihe
ganz
ausführlich nochmal. Können Sie im Internet nachhören, aber Sie können vielleicht ganz kurz Frau Dr. Sotong nochmal einen kurzen Hinweis dazu geben.
Es gibt eine Unterscheidungsmöglichkeit.
Ja, also es ist so.
Anfänglicher Demenz und Vergesslichkeit, normale, sag ich mal.
Also normale Vergesslichkeit ist, wenn sie bei uns im Rheinland Karneval feiern und dienstags morgen nicht wissen, wo sie am Rosenmontag ihr letztes Bier getrunken haben. Das ist so eine klassische Situation, ein Stress oder Alkohol. Es gibt unterschiedliche, sag ich mal, Kapazitäten im Gehirn. Manche können sich schnell Zahlen reinmerken, andere Namen. Also es gibt in jedem Leben Dinge, wo Leute besser oder schlechter in Erinnerung sind. Das, was Sie beschreiben, diese zunehmende Vergesslichkeit Ihrer Mutter, da gibt es einen Fachausdruck, das nennt sich MCI, Minimal Cognitive Impairment. Also wenn jemand nur vergesslich ist, wie Sie das beschreiben, und zwar vergesslicher als vorher. Ich kann mir unheimlich schlecht Namen merken seit meiner Geburt, ist eine Teilleistungsstörung, ist keine Demenz und ist sicherlich auch kein MCI. Wenn aber jemand gegenüber früher immer vergesslicher wird, dann ist das ein MCI, das ist noch keine Demenz. Daraus kann sich eine Demenz entwickeln. Wenn Ihre Mutter dann möglicherweise auch bestimmte Abläufe nicht mehr auf die Reihe bekommt, Tag-Nacht-Rhythmus oder so, oder andere Dinge dazukommen, dann steht eine Demenzdiagnose im Raum. Das muss man klären. Das, was keinem weiterhilft im Moment, ist die Angst vor der Demenz, weil das ist das Problem.
Ja.
Wir können sie nicht verhindern. Was Sie überlegen können mit Ihrer Mutter, wie sie den Stress aus der Vergesslichkeit rausbekommen.
Ja.
Ihre Mutter vergisst mehr. Und was sie beschreiben ist, weil sie weiß, dass sie vergisst, vergisst sie noch mehr. Also es ist typischer Blackout in der Prüfung oder wenn sie den ganzen Tag belegt waren und dann haben sie abends vergessen, dass sie eigentlich morgens versprochen haben, ihren Mann anzurufen. Das ist auch Vergesslichkeit. Oder hier am Karneval unter Alkohol.
Ja.
Das ist eine Stresssituation. Und die Frage ist, wie Sie mit Ihrer Mutter überlegen können, wie Sie eine Form finden, dass Sie sagen, ich weiß gar nicht, wo Sie wohnen, ich rufe dich abends an und du guckst nochmal alle Türen durch und dann kannst du beruhigt sein, ich habe mir das gemerkt. Also dass Sie beide miteinander überlegen, wie können wir diesen Stress rausnehmen. Die Angst vor der Demenz können Sie ihr da nicht nehmen, aber Sie können sagen, also ich sehe da im Moment nur, dass wir eine Form finden, wie du besser damit leben kannst.
Ja, Sie haben genau den Punkt getroffen.
Ja, und Sie sind jetzt auch gestresst, weil Ihre Mutter, weil Sie das beobachten. Also das ist sozusagen, also Stress kann man kann sich eigentlich auch an Stress infizieren, weil die Lösung nicht im Raum steht, ja. Und dann wird das Ding wird immer gewaltiger.
Ja.
Ja, und natürlich gibt's jetzt Hinweise, dass das mehr ist als normale Vergesslichkeit. Aber, jetzt komme ich nochmal zurück, je weniger Stress da drauf ist, umso besser kann sie im Moment damit leben. Mhm. Und was jetzt in den nächsten Jahren passiert, da muss man mal warten, wie viele Jahre der liebe Gott ihrer Mutter noch gibt. Also sich darüber Gedanken zu machen, wie bei Asterix und Obelix, wenn der Himmel einstürzt, was dann passiert, das hilft im Alltag überhaupt nicht. Mhm. Ja, sondern wirklich zu gucken, mit welchen praktischen Dingen können sie ihrer Mutter weiterhelfen.
Ja. Und okay, das hat mir jetzt schon geholfen. Eine ganz kleine Frage. Also der erste Arzt hat ihr ein pflanzliches Mittel verschrieben. Mhm. Der zweite, der die Vertretung gemacht hat, hat jetzt beim letzten Termin gesagt, also so ein Quatsch, das ist ja Placebo, es gibt nichts, was man jetzt vorsorglich nehmen könnte. Ob man das nimmt oder nicht, ist egal.
Gegen Demenz, vorbeugend.
Ja. Hervorragend kann man nichts nehmen, aber ich kann auch jetzt zu der Medikation nichts sagen, weil ich sehe ihre Mutter nicht und ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich meine, was man machen kann, ist, wir raten immer, wenn so etwas ist, also regelmäßig in einem Abstand von, je nachdem, 6-12 Monaten, wieder so jemanden vorzustellen. Wo wohnen Sie?
Das ist ein kleiner Ort in Nordhessen, Trendelburg heißt
das. Ja. Aber es gibt sicherlich, es gibt ja heute bei den geriatrischen Zentren so Memory-Kliniken oder Gedächtnisambulanzen. Und da sind Teams Ergotherapeuten, um dann nochmal mit ihrer Mutter zu gucken, wie man fördern kann. Die geben ihnen auch Tipps und dann den Verlauf zu beobachten. Ja, aber jetzt nicht jede Woche, sondern in größeren Abständen. Und wenn sich wirklich eine Demenz entwickelt, dann kann man Medikamente geben, die ihre Mutter, die sie in der Alltagsfähigkeit unterstützen.
Ja.
Also aber dafür muss man eine gute Diagnostik haben.
Ja, da habe ich irgendwie das Gefühl, dass da die Neurologen, wo ich bis jetzt war, ich bin mir nicht so sicher. Also
da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, gucken Sie mal im Internet, Memory Klinik, Gedächtnissprechstunde. Die geriatrischen Kliniken haben das und die machen dann auch eine größere Untersuchung mit den Therapeuten zusammen und die können Sie beraten, was Sie noch machen können.
Ah ja.
Also kann ich am Telefon jetzt auch das wäre jetzt Kaffeesatz lesen, ne?
Ja.
Mhm. Okay. Ja? Dankeschön, Frau Heimlich.
Ja. Vielen Dank.
Gerne. Alles Gute.
Ja, Ihnen auch. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Und eine letzte Hörerin bekommen wir noch in dieser Sendung. Unter Frau Moosberge ist es. Guten Tag, Frau Moosberge.
Guten Tag. Und zwar?
Aus Leipzig, richtig? Ja. Ich das hier?
Ja. Und zwar vertraue ich Gott, so hilft er mir. Wenn man sich auf staatliche Institutionen verlässt, ist man verlassen. Egal ob in Jugendämtern oder in Pflegeheimen und so weiter. Das Beste ist eine funktionale Familie, wo sowas wie die arme Dame ganz einfach aufgefangen wird, weil dort die allerbeste Heilmethode vorliegt, praktisch von der Wiege bis zur Barre. Ja, weil dort das Blut dicker ist als das Wasser in den Heimen, in den staatlichen Heimen. Und deshalb wäre es ratsam, solche kranken Menschen zu Hause.
Frau Wurzberger, vielleicht können wir das
in den eigenen vier Wänden.
Genau. Wenn ich das
ermöglichen mit Pflegediensten. Mhm. Mit Pflegediensten. Das ist ganz wichtig, denn mein Onkel hat auch eine schwerste Tochter und die ist schon über 40. Und meine Omi ist mit einer Zuckererkrankung in ein Pflegeheim gekommen und sie wissen, 75% der Leute, die in der Heime kommen, sind spätestens nach einem halben Jahr schon hinüber.
Frau Moosberge, vielleicht können wir das nochmal an Frau Sortong weiterreichen, diesen Grundgedanken. Einfach ist es grundsätzlich besser, jemanden zu Hause zu behalten, eben mit Unterstützung von Pflegediensten, wenn irgend möglich, oder wie sehen Sie das?
Also natürlich möchte jeder in seiner gewohnten Umgebung bleiben. Und wir wissen auch, dass Demenzkranke zunächst mal in der Umgebung, die sie gewohnt sind, gut aufgehoben sind. Nur ist es so, es gibt im Leben kein Schwarz und kein Weiß.
es kann sein, dass auch der Pflegedienst für eine Familie oder gerade, wie wir das auch das gehört haben mit der Lewy Body Demenz, wenn dann die pflegende Person krank wird und wir haben heute immer kleinere Familien, dann diese Person nicht mehr zu Hause bleiben kann. Es gibt auch Formen, wo die Überforderung so gravierend ist, dass es manchmal einfacher ist, jemanden in der Pflegeeinrichtung zu haben und ihn jeden Tag da zu besuchen. Also ich maße mir nicht an, das zu beurteilen. Entscheidend ist immer, was in der einzelnen Situation möglich ist und was für alle Beteiligten der beste Weg ist. Manchmal ist auch eine Pflegeeinrichtung, wo man wieder unter Menschen kommt, hier in Köln, wenn ich das erlebe, feiern Karneval, tanzen zusammen, besser, als wenn jemand in so einem Einzelzimmer nur betreut nach dem Prinzip sauber und satt untergebracht wird. Also das ist, man muss immer den Einzelfall sehen. Und das Zweite ist, ich möchte nochmal eine Lanze brechen für die Menschen, die in den Pflegeeinrichtungen arbeiten. Es ist wie mit dem Auto. Man fährt in eine Werkstatt und hat eine gute Werkstatt. Und man fährt schon mal in eine Werkstatt und da sagen die, wir haben das gemacht, haben das nicht gemacht. In der Regel ist es so, dass die Menschen, die in den Pflegeeinrichtungen arbeiten, eine sehr schwere Arbeit haben. Morgens mit wenigen Leuten sorgen müssen, dass die anderen aus ihren Betten kommen, dass die sauber sind, dass sie zu essen bekommen. Wir haben einen großen Pflegenotstand. Wir wissen, dass in den nächsten Jahren viel zu wenig Menschen sich qualifizieren lassen, um die Pflege zu machen. Und wir sollten auch uns davor in Acht nehmen, diese Menschen pauschal zu verurteilen. Dann haben wir nämlich gar keinen mehr, ob das die ambulante oder die stationäre Pflege ist. Viele können sich gar nicht vorstellen, was es heißt, jeden Morgen diesen Dienst zu tun. Und wir wissen, dass die meisten Bewohner erst dann in die Pflegeeinrichtungen kommen, wenn zu Hause gar nichts mehr geht, dass sie auch erleben, die nehmen jemanden auf und der verstirbt 3 Tage später. Was das für einen Stress ausmacht, für Pflegekräfte zu wissen, ich baue eine Beziehung auf und ich bin im Grunde genommen die letzte Station, die hier bei uns ankommen, die gehen nicht mehr auf eigenen Füßen raus. Also es gibt schwierige Situationen, es gibt viele Konflikte auch, weil Angehörige sich was anderes erwarten als die Pflegekräfte. Und wie ich das vorhin gesagt habe, wir müssen miteinander im Gespräch bleiben. Und wir müssen miteinander auch versuchen, die unterschiedlichen Vorstellungen zu klären. Das betrifft die Angehörigen, das betrifft die Bewohner und das betrifft die Pflegekräfte. Ich habe selber meine Mutter hier bei Franziskanerin gehabt, weil sie nicht mehr zu Hause bleiben konnte, weil sie sehr gesellig war. Und die hat einige Jahre sehr genossen, mit anderen Frauen den Tag zu verleben. Bei mir zu Hause hätte sie mit mir oder einer Betreuungskraft gesessen. Aber ich sage nicht, dass das die einzige Lösung ist. Und was das Schwierige ist, wenn man einen demenzkranken Menschen begleitet, gibt es kein richtig oder falsch. Und dieses Ertragen zu sagen, ich kann jetzt nur diesen Schritt machen und schauen, ob das der richtige ist. Ich kann ja noch nicht mal den anderen Menschen fragen, ob er das will. Ich kann nicht fragen, würdest du lieber mit anderen oder würdest du gerne hier oder das, sondern ich kann nur vermuten als Angehörige, was für den anderen gut wäre. Und dann haben wir eine Situation, wo ich mich dann frage, ja, vielleicht wäre es anders besser gewesen. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Und von daher ist es so wichtig, darum haben wir vorhin gesagt, in die Beratung zu gehen und mit anderen, die von außen drauf gucken, nach neuen Lösungen zu sehen. Und die sind so individuell wie die Situation der Menschen, die da auch mit umgehen müssen.
Ich denke, wenn man mit Offenheit und Vertrauen da reingeht, dann werden sich auch gute Gespräche entwickeln können. Ich denke mal, wir dürfen auch allen, die in den Heimen arbeiten oder in diesen Beratungsstellen arbeiten, unterstellen, dass sie das nicht tun, weil sie sich dort auf leichte Weise eine goldene Nase verdienen, sondern dass da schon von der Grundhaltung auch etwas Herzblut mit dabei ist, weil es einfach wirklich keine einfache Arbeit ist, die Sie da tun, genauso wie Sie gesagt haben, Frau Dr. Suk-Tong. Jetzt sind wir leider schon am Ende dieser Sendezeit über zu dem Thema mit Demenz leben. Heute ging es schwerpunktmäßig um das Leben genießen. Ja, wir können vielleicht über die Demenz auch wieder lernen, die kleinen Dinge des Lebens besser zu sehen, uns an kleinen Dingen zu erfreuen, das haben wir gehört, und die auch Ungewöhnliches mal zuzulassen und uns einfach an der Freude eines anderen zu freuen, mitzufreuen. Auf der anderen Seite geht es auch darum, selber zu gucken, dass man die Genussmomente noch hat, in denen man selber auch Erholung hat und sich da auch dann die qualifizierte Hilfe zu holen. Vielen Dank, Frau Dr. Suk-Tong, dass Sie uns für diese Sendungen zur Verfügung gestanden haben. wenn es Hörer gibt, die sich noch mehr interessieren, noch mehr nachlesen möchten. Es gibt von den Maltesern in Deutschland herausgegeben die Schrift Mit Demenz leben, den Alltag gestalten, erschienen im Trias Verlag. Da steht noch einiges mehr drin, auch noch an ganz konkreten Tipps und Hilfen. Manchmal sind es ja die konkreten Tipps und Hilfen, die so wichtig sind, um den Alltag besser zu meistern. Frau Dr. Sartong, von Ihnen zum Abschluss noch etwas?
Ja, ich möchte einfach allen Mut machen, sich diesem Krankheitsbild zu stellen. Es ist schwer, aber es gibt, das sage ich mal ganz persönlich, als Tochter, die eine demenzkranke Mutter 10 Jahre begleitet hat, es gibt dann doch viele, viele Momente, über die man sich freuen kann. Und in der Erinnerung ist es so wichtig, nicht nur diesen leidenden Menschen zu sehen, und meine Mutter hat viel gelitten, sondern auch Momente zu haben, an die man sich erinnern kann als Tochter, dass man bis zum Schluss immer wieder Kontakt aufnehmen konnte. Und meine Mutter hat am Ende nur, wenn ich dann lange an ihrem Bett gesessen habe, manchmal nach einer Stunde mich angeschaut und mich angestrahlt, und ich wusste, sie weiß jetzt, dass ich da bin. Und das hat mich immer wieder aufgebaut. Das war mir ein solcher Trost, dass es mir möglich war, sie bis zum Ende zu begleiten. Mhm. Ja, und das glaube ich, dass wir uns das selber gönnen, uns diese Momente auch zu holen. Für uns als Trost. Denn wenn man so viele Jahre jemanden mitpflegt und versorgt hat, dann können die anderen hinterher sagen, du hast es jetzt einfacher. Das stimmt gar nicht, weil der Verlust ist da. Und dieses sich dann doch endgültig verabschieden zu müssen nach so vielen schweren Jahren, das ist vielleicht sogar schwerer, als wenn man noch viele gute Jahre miteinander verlebt hat.
Mhm. Ja, das können wir gerne am Schluss stehen lassen. Vielen Dank, Frau Dr. Sartong. Alles gerne. Gute, Gottes Segen für Ihr weiteres Wirken. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Wenn Sie noch nachhören wollen, die früheren Sendungen unter www.horeb.org können Sie Mitschnitte zum Nachhören finden. Alles Gute und auf Wiederhören.